Also, ich habe jetzt hier eine Lesebrille auf und ich muss schon sagen, also wenn ich die so aufbehalten würde und wir wären hier im Stummfilm und einer würde jetzt ohnmächtig vom Stuhl kippen oder was auch immer hier passieren würde, ich würde keine Verantwortung übernehmen, ich hätte gar keine klare Sicht. Also mit einer Lesebrille kann man in der Ferne nicht sehen, da ist es doch besser ohne Brille in meinem Fall. Packen wir die Brille als Utensil doch lieber weg. Ja, die Frage, die wir uns heute stellen, ist, was für eine Sicht haben wir überhaupt auf die Umstände, auf die Ereignisse, die passieren? Welche Sicht haben wir? Wir entscheiden uns für Verantwortung in verschiedenen Lebensbereichen. Um Situationen richtig einschätzen zu können, brauchen wir eine klare Sicht. Als Christen eine geistliche, eine übernatürliche Sicht. Als Christen sind wir herausgefordert, alles mit den Augen Jesu zu sehen und so zu beurteilen. Jesus ist der Herr aller Herren. Als Christ leben bedeutet also mit Jesus leben in den ganz verschiedenen Bereichen. Ob das nun familiär ist, im Beruf, gesellschaftlich, mit den Augen Jesu sehen. Mit der Brille von Jesus sehen, das ist eine alternative Sicht der Wirklichkeit. Definitiv. Dann interpretieren wir nämlich das, was um uns herum geschieht, nicht mit den üblichen menschlichen Möglichkeiten, sondern mit Gottes Möglichkeiten und werden motiviert zu bewegen, was auf Gottes Herzen ist, um für seine Liebe, seine Wahrheit, seine Gerechtigkeit einzustehen, eben in verschiedenen Lebensbereichen. Und da stellt sich ja so die Frage, wie ist das mit uns? Übernehmen wir gerne Verantwortung? Was motiviert uns? Oder was hindert uns? Ich möchte einen Bibelvers voranstellen. Ich finde, es ist ein hilfreicher Vers, weil wir uns oft auf der Bandbreite von Extremen bewegen. Also eben zwischen Anmaßung und Minderwertigkeit und zwischen Übereifer und auf der anderen Seite Gleichgültigkeit oder sogar Trägheit. Im biblischen Buch Esther, Kapitel 4, Vers 14 heißt es, wenn du jetzt nichts unternimmst, sagt da Mordechai zu Esther, wird von anderswo Hilfe kommen. Aber vielleicht bist du gerade deshalb in der Geschichte Esther Königin geworden, um dein Volk zu retten. Was lernen wir aus dem Satz? Zunächst mal, als Christen wissen wir, Jesus ist der ultimative Retter und wir sind es definitiv nicht. Und das entspannt uns auch in unseren Lebenssituationen. Wir sollten niemals bei allem sehr wertvollen Engagement meinen, wir sind die Retter von Menschen oder Situationen. Daraus erwachsen nur ungesunde Abhängigkeitsverhältnisse. Also gegen alle Anmaßung und Übereifer sollte uns klar sein, Gott kann jederzeit seine Geschichte auch mit anderen Menschen umsetzen und zu seinem Ziel bringen. Auch ohne uns Geschichte schreiben. Aber umgekehrt ist gegen alle Minderwertigkeit oder Gleichgültigkeit, alle Trägheit zu sagen, dass unser Nichthandeln, unser nicht in die Hufe kommen, durchaus ja für uns und andere auch Konsequenzen hat, die wir zu tragen haben. Gott ist gut, Gott ist souverän und egal wie bedrohlich manchmal die Geschichten um uns herum aussehen, er hat einen größeren Plan und er schreibt seine großartige Geschichte. Und Gott sucht Beziehung zu uns Menschen, er möchte mit uns Geschichte schreiben, seine Heilsgeschichte. Sehen wir das? Wir sind berufen, eben nicht als Marionetten, sondern als ganz beteiligte Akteure in Gottes große Geschichte hineingewebt zu werden und in dieser guten Geschichte Gottes auch unsere edle Note, unsere persönliche Note einzubringen. Wir sind aufgerufen, für etwas Größeres zu leben als für unseren kleinen Alltag. Wir sind berufen zur Mitwirkung, nicht zuletzt, weil diese aktive Beteiligung uns selbst ungemein bereichert. Indem wir mit Gott zusammenarbeiten, sind wir nämlich unmittelbar an Gott dran. Wir können ihm sozusagen auf die Hände schauen und das facht unseren Glauben an. Das gibt uns neue Begeisterung. Diese enge Zusammenarbeit mit Gott, die prägt uns. Und in Gottes Perspektive einzusteigen, das färbt auf uns ab. Also wir werden, indem wir uns hineinnehmen lassen in seine Geschichte, beteiligt an seinen großen Plänen und dieses unmittelbar am Herzen an seinen Plänen dran sein, das entpuppt sich dann nämlich für uns als die maximale Lebenserfüllung. Und warum ist das so? Naja, weil wir dazu berufen sind. Es gibt kein besseres, kein erfüllteres Leben, als auf dem Spielfeld Gottes unmittelbar dabei zu sein und nicht auf der Zuschauerbank zu sitzen. Der Vers aus dem, das war zu schnell, der Vers aus dem Buch Esther ist ein Kernvers. Wenn du jetzt nichts unternimmst, wird von anderswo Hilfe kommen. Vielleicht bist du gerade deshalb geworden. Du bist nicht zufällig hier und du bist nicht zufällig in den Bezügen, in denen du lebst. Grundlage der Predigt ist ja heute das Buch Esther mit den 10 Kapiteln. Und ich werde einzelne Passagen zur Erklärung des Verlaufs der Geschichte in der Predigt auch vorlesen. Zunächst noch ein paar Hinweise zur Einordnung des Buches. Das Buch Esther, das spielt zur Zeit des medo-persischen Königs Xerxes I. Und ihr müsst euch nicht wundern, dass in alten Übersetzungen Ahasveros steht. Ahasveros ist einfach ein Herrschertitel, so wie wir das von Pharaonen in Ägypten kennen. Also sein Eigenname ist Xerxes I. Und er regierte von 486 bis 465 vor Christus. Und in dem Zeitraum wird Esther die Königin. Also das Buch Esther schließt in unserer Bibel die Serie der geschichtlichen Bücher ab, gehört aber chronologisch zwischen die Kapitel Esra 6, wo die Ereignisse beschrieben werden, dass nach der babylonischen Gefangenschaft unter der persischen Herrschaft durch das Kyros-Edikt die erste Rückwanderungswelle der Juden passiert in ihr Land zurück. Der Tempel, ein zweiter Tempel, kleinerer Tempel aufgebaut wird im Land und bevor dann ab Esra 7 beschrieben und im Buch Nehemia eine zweite Rückkehrerwelle zurück in die Heimat kommt und dann auch die Stadtmauer wieder aufgebaut wird. Also genau dazwischen spielt das Buch wieder zu schnell. Moment, ich muss hier mit der Bedienung mal klarkommen. Genau, also der Zeitraum des Buches Esther habt ihr hier in Jahreszahlen. Das Buch überliefert uns den Anlass der Einsetzung des jüdischen Purim-Festes, das bis heute gefeiert wird. Das ist ein Erinnerungsfest an die erlebte Errettung vor der Vernichtung. Es geht ja in der Geschichte um das jüdische Volk, das in große Bedrängnis kam, aber am Ende diese Verfolgungswelle gut ausging. Das Volk der Juden, in der Geschichte beispiellos und zahlreich verfolgt, bis heute häufig gehasst. Und was damals unter persischer Herrschaft ja noch gerade abgewendet wurde, wie wir das im Buch Esther lesen, das geschah ja dann bis vor 71 Jahren in unserem Land. Also gar nicht so weit weg. Lernen wir also auf der nächsten Folie, genau, kommt das Beste aus den jeweiligen Umständen machen und Verantwortung zu übernehmen. Und das gilt einmal familiär. Aber ich mache das nochmal weg. Esther war ein junges Mädchen aus Juda. Nachdem der babylonische König Nebukadnezar das Südreich Juda eingenommen hatte und Jerusalem und der Tempel im Jahr 586 vor Christus komplett zerstört worden war, wurde der größte Teil der Einwohner verschleppt in den heutigen Irak. Kriegsgefangene nach Babylon. Xerxes feiert ein großes, rauschendes Fest auf der Burg Susa, um seine Macht zu demonstrieren. Und wir lesen in Esther 1, die Verse 8 bis 12, jeder konnte trinken und essen, so viel er wollte. Am siebten Tag des Festes, als der König vom Wein angeheitert war, befahl er, die Königin zu holen, geschmückt mit dem königlichen Diadem. Doch Königin Vasti weigerte sich, der Aufforderung des Königs zu folgen. Ich denke, kein hier sitzender Ehemann würde seiner Frau zumuten, in so eine alkoholisierte Männergesellschaft zu kommen und da vorgeführt zu werden. Ob sie nun tatsächlich nur mit dem königlichen Diadem bekleidet kommen sollte oder auch noch was anhaben durfte, das ist nicht so ganz klar. Jedenfalls weigert sie sich mutig. Aber die Konsequenz ist, dass sie auch kurzerhand als Königin abgesetzt wurde. Da wollten nämlich die Ratgeber des Königs nicht länger fackeln, bevor sich noch andere Frauen im Medo-Persischen Reich ein Vorbild daran nehmen, ihren Ehemännern den Gehorsam zu verweigern, wurde kurzer Prozess gemacht. Nun ging es also darum, eine neue Frau für den König zu finden. Und da wird eine große Aktion gestartet. Und wir haben es eben nicht mit einer rührenden Aschenputtel- oder modernen Pretty-Woman-Geschichte zu tun. Es ist keine Geschichte, in der kleine Mädchen Esther beneiden bräuchten, die dann dem König am Ende am besten gefällt. Es geht hier eigentlich um Machtmissbrauch. Und der war damals eben üblich und es geht um Menschenhandel. Verführung Minderjähriger. Nur, dass die Eltern, denen die Mädels weggenommen wurden, natürlich nicht noch eine Entschädigung bekamen. Also überall werden von Soldaten Mädels, vielleicht 12-Jährige, 14-Jährige im Persischen Reich, entführt und an den Königshof gebracht. Ich meine, immerhin bekamen diese Mädels ein ausgiebiges Wellnessprogramm. Das war ja schon mal was nach dem Motto, wer wird der Superstar? In Aussicht stand dann für diese Minderjährigen die erste sexuelle Erfahrung, jeweils eine Probenacht mit dem ihnen gegenüber alten König, der sich für diesen Spaß jeden Abend Abwechslung gönnte, um herauszufinden, wer die beste neue Ehefrau sein würde. Ansonsten wartete auf die Mädels, die diese Prüfung nicht gut bestanden, der lebenslange Harem, also eine Wartestellung, aus der sie jederzeit natürlich auch hätten herausgerufen werden können. Aber sie würden niemals eine eigene Familie haben, niemals eine eigene Privatsphäre, abgestellt im königlichen Harem mit vielen, vielen anderen. Also für unsere westliche Zivilisation ein strafwürdiges Unrecht, was da geschieht und psychologisch gesehen ein traumatisches Erlebnis für die Mädels. Esther macht das Beste aus ihrer Situation, in der sie ja wenig Einfluss hat. Sie bewahrt sich in diesem ganzen Hype, wer die Schönste ist, ihre Natürlichkeit. Und Esther hatte ja schon genug hinter sich. Wir wollen ja nicht vergessen, sie war vollweise und Migrantin. Also ganz bestimmt keine einfache Biografie. Immerhin stand sie unter der Vormundschaft ihres älteren Cousins Mordechai, der für sie freundlicherweise familiäre Verantwortung übernommen hatte. Später, als sie dann die Möglichkeit hat, übernimmt sie für Mordechai Verantwortung. Familiäre Verantwortung. Es war schon eine sehr ungewöhnliche Fügung, dass ausgerechnet eine jüdische Kriegsgefangene Königin des Medo-Persischen Weltreiches wurde. Und da wird sie auch bald eine Vermittlerin. In Esther 2, ab Vers 19, lesen wir, zu der Zeit, als weitere Mädchen an den Hof des Königs kamen, fand Mordechai eine Anstellung im Palast. Esther hatte niemandem erzählt, dass sie Jüdin war, weil Mordechai es ihr verboten hatte. Sie befolgte seine Anweisungen wie früher, als sie noch seine Pflegetochter war. Eines Tages, während Mordechai Dienst hatte, also wir lesen daraus, dass er offiziell am Königshof angestellt war, und lesen jetzt, dass er eben, so wie er schon familiär Verantwortung für Esther übernommen hatte, nun auch beruflich Verantwortung nimmt, sicher nicht ganz ungefährlich in der Situation. Da verschworen sich die beiden Eunuchen, Bigtan und Teresh, die am Königspalast die Eingänge bewachten, gegen Xerxes und planten einen Anschlag auf ihn. Mordechai erfuhr davon, erzählte es Königin Esther und die meldete es dem König. Xerxes ließ die Angelegenheit untersuchen und als die Verschwörung aufgedeckt wurde, kamen die beiden Schuldigen an den Galgen. Der König befahl, den Vorfall in der Chronik des Persischen Reiches festzuhalten. Obwohl er in einem Regime diente, das er sicher auch verabscheute, weil da vieles an Machtmissbrauch abging, war er loyal seinem Arbeitgeber. Er übernahm beruflich Verantwortung und vereitelt das Attentat. Wir lesen weiter. Einige Zeit später gab König Xerxes einen Mann namens Haman die höchste Stellung am Königshof. Er war ein Sohn Hammedatas und Nachkomme Agags. Alle Beamten im Palast waren ihnen untergeordnet. Sie mussten sich auf Befehl des Königs vor Haman niederwerfen, wenn er an ihnen vorüberging. Nur Mordechai verneigte sich nicht vor ihm. Klar, was passiert? Da fragten ihn die anderen Beamten, weshalb widersetzt du dich der Anordnung des Königs? Das war ja gefährlich. Weil ich Jude bin, antwortete er. Sie ließen ihm keine Ruhe und machten ihm jeden Tag Vorwürfe. Doch Mordechai hörte nicht auf sie. Da meldeten sie es Haman, um zu sehen, ob er Mordechais Begründung gelten lassen würde. Die anderen petzen, um zu schauen, kommt er damit durch. Mordechai übernimmt also auch Verantwortung für seine Glaubensüberzeugung. Mordechai zeigt Bereitschaft zur Verantwortung. In diesem Regime der Willkür und des Machtmissbrauchs weigert er sich neben seinem Gott, einen anderen oder einen Menschen zu vergöttern. Wir lesen weiter im Text in Kapitel 3. Als Haman erfuhr, dass Mordechai sich nicht vor ihm niederwarf, packte ihn der Zorn. Er wollte aber nicht sich allein an Mordechai rächen, denn er hatte gehört, dass er Jude war. So schmiedete er einen Plan, um alle Juden im Persischen Reich zu vernichten. Haman geht damit zum König mit seinem Ansinnen. In allen Provinzen deines Reiches leben Angehörige eines Volkes, das sich von den anderen Völkern absondert. Sie haben andere Sitten und Gesetze als die übrigen Völker und widersetzen sich deinen Anordnungen. Das darfst du dir nicht gefallen lassen. Wenn du es für richtig hältst, dann befiehl durch einen Erlass die Vernichtung dieses Volkes. Das wird den königlichen Schatzkammern 350 Tonnen Silber einbringen. Da zog der König seinen Siegelring vom Finger, gab ihn Haman, dem erbitterten Feind der Juden, und sagte zu ihm, hol dir das Geld dieses Volkes und mit den Leuten selbst. Kannst du tun, was du für richtig hältst. Willkürlich wird hier über eine Menschengruppe, ein ganzes Volk entschieden. Und in dieser Notsituation bittet Mordechai Esther um Hilfe. Er lässt sie von dem bösen Plan Hamans zur Vernichtung aller Juden unterrichten. Und er bittet sie, ihre Einflussmöglichkeiten auszureizen und beim König um Gnade für das jüdische Volk zu flehen. Aber die Fürsprache Esthers hatte einen großen Haken. Eigentlich hatte sie gar keinen Einfluss. Und das lesen wir in Esther 4, ab Vers 10. Esther schickt dazu Mordechai, es geht ein bisschen hin und her, und sie sagt in Vers 11, alle Bediensteten des Königs und alle Bewohner der Provinzen kennen das unumstößliche Gesetz. Jeder, ob Mann oder Frau, wird hingerichtet, wenn er unaufgefordert zum König geht in den innersten Hof des Palastes. Er hat sein Leben nur dann nicht verwirkt, wenn ihm der König das goldene Zepter entgegenstreckt. Mich hat der König sogar schon 30 Tage nicht mehr zu sich rufen lassen. Also es stand Todesstrafe auf das, was sie unternehmen musste, um für ihr Volk beim König vorzusprechen. Und Mordechai spricht dann diesen Kernvers im Buch Esther, wenn du jetzt nichts unternimmst, wird von anderswo Hilfe kommen für die Juden. Aber vielleicht bist du gerade deshalb Königin geworden, um die Juden aus dieser Bedrohung zu retten. Vielleicht gibt es diese größere Geschichte Gottes dahinter, der seine Fäden spinnt, und du bist nicht zufällig Königin, sondern genau dazu Königin geworden. Und Esther schickt Mordechai die Antwort: Geh und ruf alle Juden zusammen, die in Susa wohnen, fastet für mich, esst und trinkt 3 Tage und Nächte lang nichts. Ich werde mit meinen Dienerinnen ebenfalls fasten und dann will ich zum König gehen, obwohl ich damit gegen das Gesetz verstoße. Und ich denke, sie hatte gut im Kopf, was mit ihrer Vorgängerin passiert war, als die sich weigerte, abends in dieser Gesellschaft aufzutreten. Sie war einfach abgesetzt worden und auf dieses Vergehen stand ja Todesstrafe. Und dann sagt sie den denkwürdigen Satz, wenn ich umkomme, dann komme ich eben um. Im wahrsten Sinne des Wortes macht Esther mutig, dem Rat gehorchend das Beste aus der Situation und riskiert aber damit alles, alles für ihr Volk. Vielleicht hätte sie als Königin, zumal ihre nationale Herkunft am Königshof ja unbekannt war, ihren eigenen Kopf angesichts dieser Situation retten können. Aber sie entscheidet sich, Verantwortung zu übernehmen und damit Kopf und Kragen zu riskieren. Sie setzt sich damit auch familiär für Mordechai ein, dem sie ja viel zu verdanken hat. Sie setzt sich auch für ihre Glaubensüberzeugungen ein und gesellschaftlich für das Wohl des gesamten Volkes. Sie übernimmt Verantwortung. Sie ist bereit, über ihr persönliches Leben hinaus zu denken und ihr Leben und ihre geschenkten Möglichkeiten von Gott in einen Dienst, in einen größeren Zusammenhang zu stellen und alles aus Gottes Perspektive zu sehen, sich Gott anzubefehlen. Esther zeigt sich bereit, für dieses höhere Ziel persönliche Annehmlichkeiten Vorteile aufzugeben. Nun ist es ja so, dass es in unseren Lebenssituationen nicht ständig um Leben und Tod geht. Aber wir sind ja in viele verschiedene Bereiche gestellt. Und natürlich müssen wir dort immer wieder Entscheidungen treffen, und zwar als Christen, wie und ob wir Verantwortung übernehmen wollen. Dieses Bild, darauf steht, falls ihr das nicht lesen könnt, man sieht nur mit dem Glauben gut. Wir sehen, was wir glauben. Und die Frage ist, sehen wir mit Gottes Augen, dass wir dann auch glauben können, was schier unglaublich aussieht? Familiär, wie ist das bei uns? Kindererziehung ist ja zum Beispiel eine echte Herausforderung. Familiär Verantwortung zu übernehmen. Es ist ja viel einfacher, kurzfristig nachgiebig zu sein, beim Trotzanfall an der Kasse doch lieber den Schokoriegel zu kaufen. Dann hat man erstmal seine Ruhe und erspart sich Unannehmlichkeiten. Aber langfristig Verantwortung zu übernehmen, zu erziehen, sich als Erziehungspartner abzusprechen, konsequent zu erziehen, langfristig dem Kind Sicherheit zu vermitteln, dass auf unsere Worte wirklich Verlass ist, ihnen damit einen Halt zu geben, statt dass sie denken, sie können immer alles ausreizen und wissen dann gar nicht mehr, wo die Rahmenbedingungen sind. Solche Verantwortung zu übernehmen, ist anstrengend, nicht der leichtere Weg. Und wenn wir über Kinder nachdenken, wissen wir, dass Kinder nicht unbedingt gesellschaftlich erwünscht und gewollt sind in unserem Land. Also wir als Ehepaar standen, als ich das dritte Mal schwanger war, auch vor der Situation, ob wir Leben erhalten wollen oder nicht. In der 24. Schwangerschaftswoche haben uns Ärzte zur Abtreibung geraten, weil medizinisch gesehen unser Kind schwerst behindert sein würde. Und da mussten wir Verantwortung übernehmen. Und wir haben uns für das Leben entschieden. Und wie ist es, wenn wir älter werden und unsere Eltern auch älter werden? Wie ist es dann mit Verantwortung? Übernehmen wir die dann, so wie es geht? Manche von euch wissen, meine Eltern haben jahrelang in Süddeutschland gewohnt, da bin ich ja auch aufgewachsen und 2010 sind sie dann hierher gezogen. Wir hatten ihnen immer gesagt, Mensch, zieht doch in unsere Nähe, weil wenn ihr so weit weg wohnt, da können wir euch eigentlich nie unterstützen. Und mein Vater war dann inzwischen, als er nicht mehr zu Hause gepflegt werden konnte, ins Pflegeheim in Stuttgart gekommen. Und dann hat irgendwann meine Mutter für sie beide eine Entscheidung getroffen, hierher zu kommen nach Hamburg. Und ich denke, es war eine wirklich gute Entscheidung. Manche von euch wissen noch, dass wir bis 2013, bis mein Vater gestorben ist, ihn immer noch sonntags in Gottesdienst gefahren haben, im Rollstuhl ihn abgeholt haben aus dem Pflegeheim, ihn wieder zurückgebracht haben, dass er ein bisschen an etwas teilnehmen kann. Verantwortung übernehmen. Wir wissen ja nie genau, was mit so einem Schritt auf uns zukommt. Es ist immer eine unsichere Zukunft, wenn wir Verantwortung übernehmen. Aber sind wir zu sowas bereit? Oder manchmal betrifft das ja auch unser Zusammenleben als Familie. Als unser Sohn ins Ausland ging, habe ich davon geträumt, endlich in ein Zimmer mit Fenster zu ziehen. Wir, mein Mann und ich haben nämlich so einen abgeteilten Raum auf einer offenen Galerie. Also wir besitzen da eine Tür, aber wir haben da kein Fenster, weil unsere Wohnungsvermietung das Einbauen eines Fensters eben nicht erlaubt. Das heißt, wir haben da so mehr als ein Jahrzehnt in Finsternis verbracht, würde ich gerade sagen. Also in einer Dachwohnung in Barmbek kann das dann schon mal 36 Grad heiß sein da oben, weil da nichts zirkuliert und im Winter kann es dann auch schön kühl sein. Und es war super, dass da endlich ein Zimmer in dem Wohnbereich frei wurde und wir endlich den Genuss eines Fensters haben würden. Aber dann ergab sich in unserem Freundeskreis eine Situation, dass ein Jugendlicher eigentlich dringend ein Zimmer brauchte. Und dann haben wir gesagt, okay, dann stellen wir eben diesen Wunsch nochmal zurück. Ist ja vielleicht auch nicht so schlimm, wenn man da sowieso 12 bis 15 Jahre schon so gehaust hat, dann kommt es auch nicht mehr drauf an. Aber natürlich wäre es bequemer zu gewesen und ja auch völlig verständlich zu sagen, also nee, jetzt wollen wir endlich mal in ein Zimmer, ein richtiges Zimmer ziehen. Die Frage ist, übernehmen wir auch als Familie eine Verantwortung? Das mussten wir dann ja auch in der Familie entscheiden. Unsere Entscheidungen gehen ja manchmal über das ganz persönliche Entscheiden auch hinaus. Und wie ist das mit uns beruflich? Übernehmen wir beruflich Verantwortung oder sind wir heilfroh, wenn wir unseren Bleistift fallen lassen können und Dienst nach Vorschrift machen? Ich habe beruflich erlebt, dass ich im Nachhinein wusste, dass es nicht zufällig war, dass ich 1984 zum Studium ausgerechnet nach Barmbek, hier fast Sichtnähe, gezogen bin in eine Einzimmerwohnung und später mit meinem Mann in eine Zweizimmerwohnung auch wieder hier fast in Sichtnähe und jetzt auch direkt in Sichtnähe in der Wohnung wohne, in der wir dann mit unseren drei Kindern die ganze Zeit gewohnt haben. Wir sind eigentlich in die Gemeinde in Barmbek Süd gegangen und da haben wir uns richtig wohlgefühlt. Da hatten wir langjährige Freundschaften. Und unsere Gemeinde hat damals beschlossen, in den 90er Jahren, nachdem wir eine Gemeindegründung in Lüneburg auf den Weg gebracht haben, wieder eine Gemeinde zu gründen. Und keiner wusste, wo das sein würde. Also bestimmt nicht in Barmbek Nord. Man gründet ja nicht so dicht, sondern es war erstmal Lüneburg, bisschen dichter wäre irgendwo, keine Ahnung, vielleicht Rahlstedt, irgendwo in einem Neubaugebiet aller Möhe oder was man sich hätte vorstellen können. Und dann ergab es sich und verdichtete sich, dass letztlich die Anfrage kam, wollen wir nicht Gemeinde in Barmbek Nord gründen? Irgendwie hatte Gott da schon so viele Fäden gesponnen. Wollen wir das machen und möchte ich dafür Verantwortung übernehmen? Und ganz ehrlich, das ist doch ein Wagnis, wenn man aus einer großen Gemeinde kommt, die gut funktioniert und man hat tatsächlich persönliche Kontakte und fühlt sich da wohl, das alles hinter sich zu lassen und mit ein paar Mutigen, damals waren wir 30 Mitglieder aus dieser Gemeinde, zu sagen, wir fangen neu an, wir machen eine neue Filiale auf. Ich meine, in der Zeit, wo so viele Kirchen schließen und auch andere Gemeinden sich nicht optimal entwickeln, eine neue Gemeinde aufmachen, ein Wagnis einzugehen, aus einer Gemeinde, in der man sich wohlgefühlt hat, die funktioniert hat, das ist doch nicht der einfache Weg. Und da dann zu sehen, dass Gott seine Fäden schon längst gesponnen hat und man genau am richtigen Ort ist und dann Verantwortung zu übernehmen. Vielleicht habt ihr auch berufliche Geschichten, wo ihr sagen könnt, ja, es fällt euch jetzt gerade oder vielleicht schon immer auf, dass Gott Dinge geführt hat in eurem Leben und ihr am richtigen Platz seid, Verantwortung zu übernehmen. Oder wie ist das, wenn wir für Glaubensüberzeugungen aufstehen? Mir wird das oft berichtet, ich habe ja nun hier einen ganz speziellen Job als Pastorin, aber so Mittagspause mit Kollegen, da wird negativ geredet, auf jeden Fall über den Kollegen, der gerade rausgeht und wie ist das? Übernehmen wir Verantwortung für positive Atmosphäre an unseren Arbeitsplätzen? Wie ist das mit uns? Prägen wir Atmosphäre dort, wo wir sind? Und wie ist das, geistlich Verantwortung zu übernehmen? Also zum Beispiel in der Gemeinde. Es ist ja einfacher, nicht beharrlich für irgendetwas weiterzubeten, denn dann kann man auch nicht enttäuscht werden, wenn sich das Ergebnis nicht einstellt und noch ausbleibt. Aber ganz ehrlich, dann werden wir doch auch nicht an den Siegen teilhaben, die wir erleben werden, wenn wir durchhalten, wenn wir diesen langen Atem besitzen und über Jahre und Jahrzehnte für etwas mitbeten und dranbleiben. Ich soll euch übrigens ganz herzlich grüßen von der Familie von Tini, einer aus unserer Gemeinde, die operiert wurde. Und sie sind dankbar, dass wir nun schon seit Jahren beten und wieder gebetet haben für diese schwere OP, die sie lebend überstanden hat. Und natürlich bleibt es weiter ein Gebetsanliegen, dass die neu eingesetzte Schädelplatte sich nicht entzündet. Aber erstmal ist sie bei Bewusstsein. Sie kann lächeln. Sie konnte sich gestern mit Hilfe die Zähne putzen. Also wieder ein Grund zur Dankbarkeit und wir haben gebetet. Wir haben nicht aufgehört, immer weiter zu beten. Und wir haben schon eine Menge erstaunliche Dinge, gerade in ihrer leidvollen Biografie, erlebt. Ich persönlich möchte es mit Gebet so halten, dass ich die Verantwortung so aufteile, wie Gott sich das gedacht hat. Ich kann meine Treue und mein Vertrauen beweisen, indem ich einfach weiter gegen Wände anbete und gegen alle menschlichen Unmöglichkeiten. Und das möchte ich bis zu meinem Lebensende tun, ganz egal, wie viele Erhörungen ich dann erlebt habe oder nicht. Und Gott überlasse ich den Job, für das Ergebnis zu sorgen. Das kann ich nämlich nicht. Das ist sein Job. Und dann möchte ich mich in den Frieden finden, dass er höhere Pläne hat, die ich nicht immer durchblicke. Aber ich möchte nicht auf der Strecke bleiben, sondern ich möchte die Siege mitfeiern. Und das wird sich ja erst zeigen, welche Siege sich alle noch einstellen werden. Wollen wir geistlich Verantwortung übernehmen? Und wie ist das gesellschaftlich? Also als Eltern gute Gelegenheit, im Elternbeirat Verantwortung zu übernehmen, sich in den Klassen zu engagieren. Es gibt so viele Konflikte und ist es nicht gut, wenn wir als Christen dann in solchen Momenten dastehen und beten können und Friedensstifter sein können? Oder vielleicht beruflich im Betriebsrat, vielleicht in Stadtteilgremien, in der Politik? Ich erlebe es gerade ehrenamtlich in der Zusammenarbeit hier mit Fördern und Wohnen, die Träger sind für die Flüchtlingsunterkunft, die Erstunterkunft hier in Barmbek, wo wir uns monatlich treffen als Koordinatoren und zusammen versuchen, gute Angebote auf die Beine zu stellen, dass Geflüchteten geholfen wird. Ich bin hier für die Gemeinde im Sanierungsbeirat, aber hätte es auch als Anwohnerin sein können, weil ich erstaunlicherweise genau im Sanierungsgebiet wohne, schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten. Gott stellt uns gerade in bestimmte Zusammenhänge und er hat gute Pläne. Und immer wenn wir uns für Verantwortung entscheiden, weil wir merken, vielleicht bin ich gerade von Gott in die Situation gesetzt, dann brauchen wir Dann brauchen wir Entschlossenheit und Mut, wenn wir wirklich Durchbrüche erleben wollen, wie man das hier sieht. Diese kleine Pflanze durchbricht den Asphalt, eigentlich schier unvorstellbar. Dann brauchen wir Entschlossenheit und Mut, gegen alle berechtigten Ängste und Unsicherheiten zu stehen. Und wir brauchen Gottvertrauen. Gottvertrauen, Vertrauen in Gottes gute Regie, dass Gott die größeren Zusammenhänge auf wunderbare Weise lenkt und unser Vertrauen bestätigen wird. Im Verlauf des Buches Esther wird Gott, das ist ja erstaunlich, kein einziges Mal in diesem Buch erwähnt, aber seine Handschrift ist deutlich zu lesen. Immer wieder weisen erstaunliche Zufälle darauf hin, wie Gott im Hintergrund seine Fäden spinnt und genau zum richtigen Zeitpunkt Menschen und Situationen in dieser Geschichte bewegt. Es ist eine so spannende Geschichte, dass ich euch eigentlich nur anbefehlen kann, sie einfach mal am Stück zu lesen oder in gut 35 Minuten euch vorlesen zu lassen durch eine Hörbibel. Diese Geschichte macht Mut, Gottes Führung im Hintergrund zu vertrauen. Und so geschieht es dann ja auch, Leser wissen mehr, dass als Esther tatsächlich in Kapitel 5 aufgefordert vor den König tritt, er nicht kurz einen Prozess macht und sagt, so, todeswürdiges Vergehen, das war's, sondern erstaunlich wohlwollend reagiert und ihr Anliegen wissen will. Und die ganzen anderen erstaunlichen Zufälle könnt ihr selbst nachlesen. Das Buch Esther, ein Buch der Treue und Liebe Gottes, seiner Vorsehung, seiner guten Führung gegenüber Esther, Mordechai und dem ganzen jüdischen Volk. Durch Esthers Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und dabei ihr Leben für das Volk zu wagen und einzusetzen, ist Esther ein Vorbild geworden für Verantwortung, für eine Vermittlerin, eine Brückenbauerin. Und wir dürfen das auch sein in unseren Situationen. Esther weist in ihrer Bereitschaft hinzugeben, ihr Leben hinzugeben, typologisch auf Jesus hin. Esther wird zum Bild für Jesus, der ja der rote Faden ist, durch die ganzen biblischen Bücher, der tatsächlich sein Leben für uns hingegeben hat und seither als Auferstandener vor Gottes Thron der wirksame Fürbitter und Fürsprecher für alle Nachfolger ist. Zu Jesus dürfen wir jederzeit kommen. Er hat immer Audienz für uns. Und in ihrer Begnadigung, als Esther erlebt, wie der König das goldene Zepter ihr entgegenhält, weist sie auf die Gnade hin, die jeder Mensch im Namen Jesu erfährt, der bittend im Gebet zum König der Könige tritt, der zu Gott kommt. Wir feiern in unserer Gemeinde immer Abendmahl. Gleich werden wir mit der Band nochmal hineingenommen in eine Zeit, wo wir Gott loben können, weil wir vielleicht nochmal anders seine Größe über der Geschichte verstanden haben und dankbar sein können, wie wir Akteure in seiner guten Segens- und Heilsgeschichte sein dürfen, schon längst gewesen sind, aber noch mehr sein dürfen. Und in der Zeit können die, die das möchten, gerne individuell oder mit mehreren zusammen Abendmahl nehmen. Abendmahl erinnert uns, Jesus gab für uns sein Leben hin. Wir haben Anteil an allem, was Jesus uns erworben hat. Und zu ihm dürfen wir jederzeit kommen. Und er wird uns beistehen, wo wir in seinem Namen Verantwortung übernehmen und unseren Platz ausfüllen. Ganz egal, ob das in der Familie, im Beruf, gesellschaftlich oder in der Gemeinde ist oder da, wo wir für Glaubensüberzeugungen eintreten. Amen.